und desto einfacher ist es natürlich dann auch aus dieser Masse herauszustechen.
Und natürlich hast du unterschiedliche Kampagnen für unterschiedliche Zielgruppen. Der 35-Jährige sieht was anderes als der 18-Jährige. Ist aber auch, weil wir noch ausprobieren, das ist auch kein Vorwurf gegenüber dem Marketing-Team.
Hey Leute, herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling, 45. Folge heute schon. Mein Name ist Paula Vorbeck und mir gegenüber sitzt mein wundervoller Co-Host, Mitgründer und bester Freund, Caramine, auch genannt Mino, der heute seine letzte Folge als 30-Jähriger hat, da sein 31. Geburtstag jetzt ansteht. Mino, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Tut der Rücken schon weh?
Es tut nicht nur der Rücken weh, kann ich dir sagen. Ab 30 geht's ja bergab, das wissen wir alle. Aber nee, mir geht's gut soweit. Ich genieße meine letzten 2,5 Tage als 30-Jähriger, wie du sagst. Und ja, wie geht's dir denn, meine Liebe?
Mir geht's gut. Wir haben ja heute Sonntagmorgen für die Hörerinnen und Hörer. Und ich hatte irgendwie jetzt gestern einen sehr entspannten Tag und fühle mich sehr ausgeruht, was irgendwie gerade nicht die Norm ist bei mir. Deswegen doch, mir geht's sehr, sehr gut und ich freue mich auf die Aufnahme und vor allem auch wieder auf die neue Woche.
Absolut. Und ich bin auch happy, dass wir es jetzt geschafft haben. Wir sind wieder in einem 2-Wochen-Rhythmus, Masso-Meso, wie wir so schön sagen. Den wir jetzt nicht direkt sonntags veröffentlichen, da wir ja sonntags aufnehmen. Aber das dürftet ihr dann auch relativ zeitnah bekommen. Und zeitnah ist ein gutes Stichwort. Lass uns einfach mal zeitnah loslegen.
Los geht's.
Was ist das heutige Thema?
Ja, ich hatte es vorhin Mino schon angekündigt. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, worauf er nicht vorbereitet ist und wo ich auch gerne hätte, dass er einfach mal spontan darauf reagiert und seine Gedanken mit uns teilt. Und zwar habe ich das in den letzten Wochen vor allem von unseren, ich sag mal, Mitwettbewerbern beziehungsweise anderen Parteien im Markt, die was Ähnliches machen wie wir, mitbekommen und wollte das mal so ein bisschen mit dir diskutieren heute. Gerne. Und zwar geht es über das Oberthema Markenbekanntheit, Brand Awareness.
Ja.
Ist so, dass sich die Plattformen oder Anbieter, die sich bei uns im Markt so tummeln, viel über Paid Marketing, ja, also ich sag mal in Google viel Geld ausgegeben, große Anstrengungen in Richtung SEO, also organisches Marketing, getätigt haben und ganz viel Content auf ihren Seiten produziert haben, sodass sie natürlich auch in der Google-Suche höher gerankt werden. Ja. Für diejenigen, die das jetzt nicht ganz verstehen, wir haben ja auch eine Marketingfolge aufgenommen, da haben wir das ja auch ein bisschen erklärt. Auf jeden Fall haben sich diese Anbieter positioniert im Markt und Bekanntheit aufgebaut, dadurch, dass sie halt immer gefunden wurden, wenn nach einem gewissen Suchbegriff, wie zum Beispiel studieren oder Psychologie studieren oder sowas, gesucht wurde.
Ja.
Und in diesem Spiel haben wir ja jetzt auch mitgemischt, ja, und haben versucht, uns da auch so eine Position zu erarbeiten, etwas anders, an einem anderen Prozessschritt, sodass wir nicht gegen diese ganzen Anbieter konkurrieren müssen, ja, weil die auch schon viel länger am Markt sind, auch über viel mehr Ressourcen verfügen und dann natürlich einen großen Vorteil haben.
Klar.
Und wir ja auch irgendwie anders operieren und einen anderen Ansatz und Kern haben, dementsprechend, dass ja auch nicht so wirklich viel Sinn macht, da auf diese Keywords zu setzen. Jetzt ist aber das große Thema, auch bei diesen großen Anbietern, dass sie von dieser Strategie weggehen möchten und hingehen zu Markenbekanntheit. Viele dieser Anbieter haben, und das kann man so sagen, Millionenbudgets ausgegeben für ein Rebranding, für eine komplette Neuausrichtung ihres CIs, ihrer Markenbekanntheit, ihres Auftretens nach außen, sodass zukünftige Generationen an Studieninteressierten oder Berufsorientierung sich an die Marke erinnern und direkt zur Marke gehen und weg von einfach mal drauf losgehen. Und ich hatte immer wieder den Gedanken, ob wir nicht so früh wie möglich auch in diese Richtung denken sollten, wenn sich der Markt da jetzt gerade so bewegt, beziehungsweise geht das überhaupt schon im frühen Stadium eines Startups? Und das wollte ich mit dir heute einfach mal ein bisschen diskutieren.
Nee, finde ich ein sehr interessantes Thema, dass du da ansprichst. Vor allem, weil ich das ja beispielsweise auch explizit unterrichte, ne, an der CBS, gerade im Bereich Branding und Marketing. Und letztendlich, finde ich, kannst du zu jedem Status oder an jeder Phase, in jeder Phase, in der man als Unternehmen ist, ob das die Startup-Phase ist, Scale-Up-Phase ist, mittelständisches Unternehmen, was auch immer, das ist eigentlich relativ irrelevant, am eigenen Marken-Image und der Markenbekanntheit arbeiten. Es ist halt immer eine Frage davon, was will man damit bezwecken? Ja, also normalerweise ist ja, wenn du sagst, eine Brand Awareness, also die Bekanntheit einer Marke, ist ja dafür, dass einfach viele Leute von dir wissen. Das heißt nicht zwingend, dass das dann am Ende auch dazu führt, dass mehr Leute bei dir einkaufen, ne, wenn wir jetzt von einem großen Unternehmen reden, weil wir kennen alle Nike, Adidas, Puma. Ich gehe aber trotzdem nicht andauernd zu Nike, Adidas und Puma und kaufe mir da die Klamotten, nur weil ich halt Nike, Adidas und Puma kenne. Gibt ja auch noch genügend andere. Ne? Das ist halt dann, also das eine ist, lässt nicht direkt automatisch auf das andere schließen. Ja? Also je mehr Brand Awareness man hat, desto bekannter ist man und desto einfacher ist es natürlich dann auch aus dieser Masse herauszustechen. Aber die Leute kaufen ja die Produkte oder die Services eines Unternehmens nicht, weil die Marke bekannt ist, sondern weil eine sogenannte Value Proposition dahinter steht. Ne? Value Proposition bedeutet, in irgendeiner Form bietet mein Produkt oder mein Service irgendeine Form von Bonus gegenüber dem der Konkurrenz.
Ja, also bei Nike, Adidas würde genau. Ich sagen, das ist auch Status, ne? Ja. Statussymbol. Also jemand, der an einen Sneaker denkt, der denkt sofort an Nike, Adidas, Puma. Wer aber an einen, ich sag mal, schicken Ausgehschuh denkt, der denkt nicht direkt an Nike. Also es kommt nur immer darauf an, welchen Status möchte ich erfüllen, auf der Straße, im Tanzball oder sowas.
Exakt, genau. Mhm. Und ich meine, ich sag mal, ein Feeling, also ein Gefühl oder ein Lebensstil zu vermitteln, ist ja auch eine Form von Value Proposition. Also es geht nicht nur rein darum, dass da irgendeine tolle technische Funktion dahinter stecken muss. Das war zumindest mal früher mit dem, wie hieß er nochmal, Air Jordan zum Beispiel so, ne, weil das halt technologisch gesehen ein ganz toller Schuh war. Aber es geht auch ganz viel eben auch um irgendwelche Lifestyles, die man da versucht zu vermitteln. Ich denk mal, oder denk mal alleine an Apple. Apple hat ganz tolle technische Produkte, es sind aber nicht die technisch besten Produkte. Die sind im Ökosystem super, weil die alle halt miteinander funktionieren. Was da ganz viel von dem Preis eben ausmacht, ist eben die Marke, weil du dir quasi einen bestimmten Lebensstil kaufst oder versuchst, einen Lebensstil zu vermitteln. Ja, deswegen funktioniert ja auch Social Media zum Beispiel so gut, weil am Ende geht es nicht darum, dass irgendeiner aus Versehen ein Bild auf Facebook postet. Also keiner postet einfach nur so ein Bild auf Facebook, sondern da ist immer irgendwas dahinter. Ja, also du willst dich irgendwie präsentieren. Ja, und das ist das, was damit einhergeht. Wir kaufen Produkte, weil die dann von außen gesehen werden und dann die Leute dich entsprechend wahrnehmen, wie du sagst, ne? Stylischer Schuh oder sportlicher Schuh oder wie auch immer, wenn man jetzt das auf Nike, Adidas und Co. bezieht. Aber das ist die Idee dahinter. Ne? Also Brand Awareness ist nicht gleich riesiger Umsatz. Es sorgt aber einfach dafür, dass die Leute direkt an dich denken. Ne?
Ja, genau. Und wiederkehrender Umsatz, ne? Genau. Vor allem. Also du hast halt du gibst einen Euro aus, aber musst den nicht nochmal ausgeben. Ja, weil du quasi denjenigen ja schon von dir überzeugt hast, sag ich mal, der kennt dich und der würde auch in seinem Leben wieder zurückkommen, wenn er nach, ich sag mal, diesem Value, ja, den du bietest, sucht. Mhm. So, das ist dann auch wieder eine Frage von Zielgruppe, wen sprichst du an, wer will überhaupt diesen Value haben, ja? Ja. Und jetzt, das ist natürlich einfacher zu bestimmen bei so Produkten, also bei Tangible Products, ne, die man irgendwie anfassen kann, wie so einem Schuh. Mhm. Jetzt geht es, aber wenn es um Dienstleistungen geht, um Plattformen geht, da muss ja noch mal viel mehr erfüllt werden. Absolut, ne? Also da finde ich immer die Schwierigkeit, ja, du kannst irgendwie dein Image so darstellen, dass du als cool, hip und jugendlich rüberkommst. Mhm. Aber sollte nicht vielleicht der Wert, den du vermittelst, auch auf Sicherheit, Vertrauen, Guidance liegen? Ja, wenn es darum geht, deinen nächsten Schritt in deiner akademischen Karriere zu beginnen, ja, oder zu machen. Das sehe ich da ein bisschen schwieriger.
Ja, also es ist eine Frage, ob das wirklich so sinnig ist. Also normalerweise sagst du ja, wenn du dich gut als Marke oder als Unternehmen an sich, wenn du Marketing richtig machen möchtest, ja, dann ist eine der allerwichtigsten Sachen Zielgruppenanalyse. Ja, und bei der Zielgruppenanalyse versuchst du rauszufinden, einerseits, welche Channels benutzen die Leute, die du ansprechen möchtest, wie kannst du die segmentieren, ne, weil in unserem Fall zum Beispiel auch, also ein Studium kannst du halt auch noch mit 35 machen und einen 35-Jährigen wirst du höchstwahrscheinlich nicht auf TikTok erreichen. Ne? Also du musst schon wissen, okay, was sind die, was die übergeordnete Zielgruppe, könnte bei uns so irgendwie, weiß ich nicht, 17 bis 35 sein und dann muss aber gucken, okay, wie kann man die nochmal unterteilen mit Interessen und so weiter und so fort, weil das Wichtige dann da ist und das ist das, was du gerade ansprechen wolltest mit dem auf Vertrauen etc. gehen. Es ist eine Frage von, was erwartet dieses Kundensegment? Wie möchte dieses Kundensegment angesprochen werden? Wie reden die selbst? Klar. Ja?
Ja, aber dich unterbreche, weil das gerade so gut passt. Was du ja gerade sagst, ist ja die kurzfristige Ansprache von einer Zielgruppe, die sofort in dem Moment dein Produkt nutzen soll. Aber wenn ich über Brand Awareness spreche, ja, und die langfristige Wiedererkennung, dann soll der 35-Jährige dich kennen und der 18-Jährige, den du aber in deinem regulären Marketingalltag auch auf TikTok bespielst, klar. Trotzdem sollen beide, auch wenn sie nicht gerade irgendwelche Medien nutzen, sich an dich erinnern, wenn sie den Nutzen von dir in Anspruch nehmen wollen, ne? Oder den Wert.
Ja.
So, das heißt, darum geht es ja.
Ja, ich weiß, aber du kommunizierst ja trotzdem nicht das exakt Gleiche, weil beide
nicht auf das exakt Gleiche
eingehen. Ne?
Aber trotzdem haben beide die gleiche Bekanntheit von dir im Kopf. So, darum geht es ja. Also du kannst ja jetzt zum Beispiel Nike, ja, steht für coole, dynamische Schuhe, die einen Lifestyle verkörpern. Für den 35-Jährigen und für den 18-Jährigen. Ja. Für beide. So, und jetzt geht es ja darum, wenn du anfangen möchtest zu studieren, dann wollen ja beide einen einfachen, guten, günstigen oder kostenlosen Service, dem man vertrauen kann und der seriös ist. So, darum geht es ja. Das heißt, beide möchten ja das Gleiche. Das heißt, wir wollen ja, dass unsere Bekanntheit zielgruppenübergreifend funktioniert.
Natürlich. Aber du musst, also du hast quasi Werte und Charakteristika, die du vermitteln willst. Du musst sie aber über andere oder verschiedene Adressierungen quasi an die Menschen bringen. Also letztendlich ist natürlich dann das, wie du sagst, seriöse etc., das, was am Ende übrig bleiben soll, aber wie du es kommunizierst, unterscheidet sich und bleibt auch in der Langfristigkeit unterschiedlich, weil du machst nicht einfach nur eine, in Anführungszeichen, Awareness-Kampagne und dann erinnern sich alle in 10 Jahren noch daran, sondern es geht ja vor allem dann darum, dass du quasi, gerade wenn es Kunden sind, dann gar nicht mehr im Bereich Brand Awareness unterwegs bist, weil Brand Awareness ist eigentlich nur dafür da, dass Leute dich kennenlernen. Das, was danach kommt, ist, was man normalerweise Customer Retention nennt. Also, dass es darum geht, dauerhaft in Erinnerung zu bleiben. Also, auch Nike ist nur deshalb so bekannt, weil sie es schaffen, die Leute zu halten, zu retentieren.
Absolut. Ne? Deswegen sage ich ja, also du legst einmal deine Werte fest und deine kompletten Marketingaktionen drehen sich dann darum, diese Werte zu vermitteln.
Genau. Ja.
Und natürlich hast du unterschiedliche Kampagnen für unterschiedliche Zielgruppen. Der 35-Jährige sieht was anderes als der 18-Jährige. Trotzdem werden beide auf die Werte hingewiesen, die wir vermitteln wollen.
Ja, vor allem müssen sie die gleichen Werte haben, sonst würden sie nämlich nicht reagieren.
Ja, aber das ist ja dann wieder ein Widerspruch gegen die, die jetzt sozusagen viel Budget in die Hand nehmen und sagen, wir strukturieren uns komplett um, wir machen ein neues Design, wir machen neue Ansprache, neue Slogans, was auch immer, gehen aber weg von diesem, ich sag mal, Kampagnen-Ding, was du jetzt in Google oder so fährst. Ne? Das ist halt so, wie gesagt, sie bauen eine Brand auf, machen die neu, machen neue Farben rein und jetzt gehen sie hin und plakatieren Poster oder auch einen Instagram-Post oder was auch immer und nehmen genau dieses CI mit, ja, dass diese Brand, die sie da jetzt neu aufbauen wollen, wieder verbreitet wird und einen Wiedererkennungswert hat. Ja.
Ja.
Und ich finde es spannend, weil das halt in diesem Markt überhaupt noch kein Thema so war.
Mhm.
Also du hast, wenn du an ein Studium denkst in Deutschland, dann hast du nicht einen Namen im Kopf, wo alle sagen, da gehe ich hin. Ja.
Ja.
Wie zum Beispiel, wenn du ein Papiertaschentuch kaufen willst, kaufst du dir Tempos.
Mhm.
Ja. Oder wenn du Vision Weg brauchst, ja, dann kaufst du Vision Weg und kaufst Ceva.
Ja.
All diese Dinge. Du hast gewisse Markennamen im Kopf für verschiedene Situationen im Alltag.
Ja.
Und das ist ja das ist ja Brand Awareness. So, ja. Und da würde ich mit dir gern hinkommen, wie wir es schaffen können, dass sowas auch in unserem Bereich möglich ist.
Ja.
Weil die anderen versuchen das ja jetzt schon.
Ja.
So.
Aber also auch diese ganzen Sachen wie Ceva und Co., das wurde durch große Kampagnen gemacht, das wurde nicht durch Organisches gemacht. Und das schaffst du auch nicht durch Organisch. Du musst, um quasi dich zu positionieren und quasi bei Brand Awareness geht es ja darum, dass du viele Leute erreichst. Und um viele Leute zu erreichen, musst du Geld in die Hand nehmen, um quasi entsprechend.
Ja, tun sie ja. Genau. Anders. Ich rede ja nicht davon, dass man kein Geld mehr in die Hand nehmen soll, sondern anders. Also nicht mehr in diese Google-Kampagnen und sowas viel Geld investieren, weil das ist anscheinend eine Geldverbrennungsmaschine, ja, was jetzt unser Markt, was unseren Markt betrifft, sondern halt anders.
Würde ich also aber so nicht, ja, du, also würde ich so.
Du gibst ja auch Geld aus für ein Plakat auf der Straße. Oder du gibst auch Geld aus für Instagram und sowas. Ja? Machst du ja auch.
Ja, aber die verschiedenen Channel haben ja eine andere Herangehensweise. Also Google ist nicht dafür da, um Brand Awareness zu bauen.
Weil, nein, ich weiß, ne, um bei der Suche dann oben aufzutauchen und die Leute, die drauf suchen.
Genau, also das ist für sogenannte Konvertierungskampagnen. Und Awareness-Kampagnen sind was anderes. Bei Awareness-Kampagnen musst du dann halt andere Channel angehen, wie wenn du jetzt unbedingt viel Geld wirklich verbraten willst. Also meiner Meinung nach ist dann eher sowas wie draußen ein Billboard zu bezahlen, verbranntes Geld, weil du nicht messen kannst, wie viele Leute am Ende das sich angucken und in irgendeiner Form Interesse daran haben. Aber es geht halt darum,
dass du... Das machst du halt, wenn du Budget rumliegen hast und willst, dass die Leute sich an dich erinnern. Ja, wenn der Großvater von seinem Enkelkind dann danach vorbeifährt und das liest und das seinem Enkelkind weitergibt, dann kannst du das zwar nicht messen, hat aber trotzdem seinen Effekt.
Ja,
also das machen ja Firmen nicht, weil sie Lust haben, Geld auszugeben. Ja, das hat einen Sinn, aber das hat keinen Sinn für Startups wie uns. Das macht Sinn, aber also es hat einen großen Sinn für Brands, die schon lange dabei sind und wie du gerade gesagt hast, wieder in den Kopf kommen wollen,
also,
die man schon kennt und dann quasi diese
Auffrischung. Genau, wie gesagt, also es hat viel damit zu tun, welche Zielgruppe du versuchst zu erreichen.
Na, genau,
also wenn die Zielgruppe, die du versuchst zu erreichen, nicht auf der Straße rumläuft und sich Billboards anguckt, dann ist das verbranntes Geld. Das meine ich. Also
muss schon. Ja, würde ich halt sagen, das macht jeder.
Nein. Die Leute, die das machen, das sind schon gezielte Kampagnen für die Kundengruppe, die sie versuchen zu erreichen. Also schau dir mal an, was draußen an Billboards hängt.
Nein, ich meine, das macht jeder. Jeder guckt draußen Billboards an. Ob bewusst oder unterbewusst, jeder sieht Plakate.
Ja, aber die Frage ist, wie viel am Ende davon hängen bleibt. Nur weil du dran vorbeiläufst, heißt das nicht, dass es dran hängen bleibt. Das ist ja die Sache. Also du kannst.
Nein, aber das ist ja die Strategie dieser Firmen. Du hast nicht ein Plakat, sondern du hast in jeder Straße so ein Plakat, damit du jedes Mal und irgendwann siehst du immer das gleiche Bild. Darum geht's ja. Ja, immer dieses wiederkehrende Bild und immer diese wiederkehrende Brand. Deswegen, wenn du Champions League anguckst, ja, dann läuft am Außenbanner läuft immer Heineken oder PS5, ja, Sony läuft als Werbung drumherum. Das siehst du nicht, das siehst du unterbewusst und gehst am nächsten Morgen zum Laden für deine Party, kaufst du dir Heineken. Warum? Weil es unterbewusst hier drin ist. Darum geht's ja.
Ja, klar. Aber wie gesagt, das ist da in dem Fall so, weil es die Zielgruppe eben erreicht natürlich, dadurch.
Fußballfans trinken Bier, ja. Oder spielen FIFA. Ja, klar.
So, also es geht, also es ist trotzdem, also nur weil du quasi dauerhaft damit gespielt
wirst, ich rede nicht davon, Plakate jetzt zu bemalen. Nein. Ich rede davon, dass unser Markt weggeht von dem, was wir momentan machen. Davon rede ich. Und ob wir nicht auch langsam so denken sollten.
Ja, also nochmal, die anderen Akteure, die gerade im Markt sind, die haben die Budgets, um überhaupt irgendwas zu machen. Denen ist das voll egal, weil die sind schon bekannt, auch wenn sie ihr Logo ändern, sind sie schon bekannt. So, sie versuchen
das.
Doch, sie versuchen das natürlich jetzt weiter durchzusetzen, aber also selbst wenn jemand das alte, wenn die den Namen geändert haben, den alten Namen googeln, kommen sie auf die neue Seite.
Ja, aber ich würde dir ganz hart widersprechen. Wenn du heute in die Schule gehst, und du fragst die, welche ist die erste Seite, die dir in den Kopf kommt, um dich für ein Studium zu orientieren? Dann sagen die Google.
Ja.
Die haben keine Ahnung.
Ja.
Die haben keine Ahnung. Ja, und das meine ich. Keiner von denen ist schon so bekannt, dass jemand sagt, okay, zum Beispiel, welche ist eure erste Seite, die euch in den Kopf kommt für Studienorientierung? Compounder.
Ja, ich verstehe deinen Gedanken da hinten schon, aber den erreichst du nicht dadurch, dass du organisches Marketing machst.
Nein, ich rede doch nicht von organischem Marketing. Ich rede davon, dass du anders Geld ausgibst, dass du nicht mehr auf diese Kampagnen in Google und so setzt. Darum geht es.
Ja, aber wo willst du denn dein Geld dann hinmachen? Verstehst du? Es gibt im digitalen Bereich nur organisch oder paid. Wenn du sagst, du möchtest nicht mehr paid machen, über organisch erschaffst du das nicht. Kannst du nicht.
Paid ist ja nicht ein Ding. Du hast ja verschiedene Channels, wo du paid machen kannst.
Genau.
So, und deswegen geht es darum, dass einige Channel nicht mehr bespielt werden und andere Channel mehr bespielt werden. So machen es andere. Ja, genau. Ich sag nicht, dass wir abhängig, so machen müssen.
Ja, ja, aber abhängig, nur, was das Ziel halt dahinter ist. Wie gesagt, also wenn du, wenn es dir rein darum geht, Brand Awareness zu machen, bringt dir Google halt nichts, weil es darum geht, Leute zu konvertieren korrekt. In dem Moment.
Deswegen gehen die weg von Google und gehen hin zu Visuellem.
Genau.
Ja, so. Dass du dauernd siehst und diesen Namen und dieses neue Logo und diese neue Farben halt ständig siehst. Jetzt ist halt nur meine, ich kritisiere das ja nicht. Mhm. Ich will ja nur diskutieren, macht es nicht Sinn, frühzeitig dann da mitzugehen?
Auch,
in irgendeiner Art und Weise.
Ja. Beides. Aber also, weil Brand Awareness macht kein Geld. Brand Awareness ist eine langfristige Sache und die musst du dauerhaft machen. So, wenn es darum geht, Geld zu machen, musst du halt eben auf Konvertierung gehen. Und für in unserem Fall ist das dann zum Beispiel Google, weil wenn jemand sucht, mich auf ein Studium bewerben, kommst du halt dann bei uns raus, um dich auf ein Studium zu bewerben. So. Mhm. Es googelt aber keiner Compounder, um dann auf uns zu kommen. Außer er hat schon mal irgendwo von uns gehört oder irgendeinen Artikel gelesen.
Und das ist das Thema. Ne? Dahin müssen wir ja kommen.
Genau, aber das machst du langfristig. Das machst du langfristig. Und da wird ja die ganze Zeit auch jetzt schon dran gearbeitet. Weil die anderen Kanäle, die wir bespielen, Instagram und Co., sind keine Kanäle, wo wir gerade Konvertierungskampagnen für fahren. Weil geht nicht. Wenn ich auf dem Klo sitze und durch die Storys scrolle, dann fällt mir bestimmt in dem Moment nicht ein, oh ja, lass mich jetzt mal bewerben, weil ich sitze hier gerade auf dem Klo und habe eine Ad auf Instagram gesehen. Diese ganzen Sachen, die wir da bespielen, das sind quasi Brand-Awareness-Sachen, die wir jetzt schon fahren. Ne?
Ja, genau. Und das würde ich, glaube ich, noch stärker machen. Mhm. So, das ist einfach weil ich das im Markt einfach mitkriege. So, das ist nicht ein Wunschdenken, das ist nicht, oh, lass es mal ausprobieren, sondern ich höre auf Bewegungen im Markt, die ganz offensichtlich einfach da sind. Ja, also das sagen mir diese Akteure ja ganz ehrlich ins Gesicht und sagen, ja, wir gehen ja jetzt weg davon. Wir machen das ja nicht mehr. So, wir wollen nicht mehr in diesen Krieg von, wer gibt das meiste Geld fürs Keyword aus, vor allem mit den Hochschulen zusammen, das macht gar keinen Sinn. Jeder kannibalisiert sich selbst, die verlieren dadurch selbst nicht mal, also die verlieren dadurch sogar Geld. So, das macht null Sinn. Und wenn du sowas hörst, ja, also als ganz Außenstehender, weil wir ja auch eine ganz andere Message haben. Wie gesagt, ich habe es am Anfang ja auch direkt extra dazu gesagt. Mhm. Wir konkurrieren nicht mit diesen Leuten die Keywords. Wir machen ja andere. Ja. So, trotzdem sehe ich und höre ich, was unsere, ich sag mal in Anführungszeichen Konkurrenz, weil wirklich Konkurrenz ist es auch nicht, so tut.
Ja.
Und deswegen will ich das immer mal wieder diskutieren, ob wir nicht auch mehr in diese Richtung denken sollten, dass sich das komplette Gerüst vom Marketing Richtung diese Sachen bewegt. Ja. Weil wir immer noch im Modus Ausprobieren sind. Weil wir ein Startup sind, das versuchen muss. Und du hast es vorhin richtig gesagt. Wie erreichen wir die richtige Zielgruppe? Ja. Wir haben uns aber einen Markt ausgesucht, wo die Zielgruppe nie gleich ist. Mhm. Ein 18-Jähriger dieses Jahr ist nicht der gleiche 18-Jährige nächstes Jahr. Ja. Dementsprechend ist die Zielgruppe immer anders und man muss sich immer anpassen.
Ja.
Und deswegen ist auch das Thema Brand Awareness so schwer, ich sag mal, in diesem Markt, weil du gewisse Dinge einfach für die nächste Generation nicht direkt erfüllst, die du vielleicht letztes Jahr erfüllt hast. Na? Und deswegen finde ich das halt so spannend, wenn man halt andere Marken, natürlich sind die schon Jahrzehnte dabei, natürlich haben die Milliarden Budgets, wenn wir über Nike und Adidas, da müssen wir ja nicht drüber sprechen.
Ja.
Aber die haben ja auch mal irgendwann angefangen und die haben das geschafft über, wie du schon gesagt hast, immer wieder in den Kopf kommen und gewisse Werte vermitteln. Ja, ein gewisses Gefühl. Marketing funktioniert nur über Gefühle, über Emotionen. Was weckt das in dir? Ja? Und das finde ich, meine Meinung, machen wir noch zu wenig. Ist aber auch, weil wir noch ausprobieren. Das ist auch kein Vorwurf gegenüber dem Marketing-Team. Das ist alles, was wir gerade machen, soll ja darauf hinführen. Ja. Aber ich finde das halt spannend, solche Sachen, die man einfach mal mitkriegt im Umfeld, dann mit reinzunehmen und zu diskutieren.
Na klar, so. Natürlich.
Man kann es auch in
Nee, ich meine, wie gesagt, das ist ja, also Brand Awareness ist eine langfristige Sache und Brand Awareness macht eben nicht direkt Umsatz. Deswegen musst du halt immer eine Kombination aus diesen Dingen fahren. Und wie gesagt, also auch die, die du als unsere, in Anführungszeichen, Konkurrenten bezeichnest, die sind ja jetzt nicht erst ganz frisch auf dem Markt. Ne? Und auch wenn die jetzt halt ihren Auftritt ändern, haben die aber halt die finanziellen Kapazitäten dahinter, um dann halt auch nur noch auf sowas gehen zu können. Ne? Weil selbst wenn.
Ja, und deswegen finde ich das spannend, dass ich in jedem Investorengespräch die Frage gestellt bekomme, wie schafft ihr Markenbekanntheit? Kriege ich in jedem Gespräch. Das heißt, die sind jetzt schon darauf aus, dass wir das jetzt schon angehen. Ja, Und natürlich sage ich dann hier so und so und so, aber zum Beispiel ein Nike macht nicht nur Plakatwerbung oder Fernsehwerbung. Nike sponsert die besten Sportler der Welt, die dann Nike-Schuhe tragen und jeder sieht das Logo 500.000 Mal in einem Fußballspiel. Ja? So funktioniert Marken-Awareness. Und das, genau so versuche ich das auch immer zu duplizieren und zu sagen, so wollen wir ja auch auftreten. Wir wollen bei Schulen hängen, bei Hochschulen hängen, auf den Hochschulwebseiten sein. Wir wollen überall vertreten sein.
So. Ja. Mit Produkten ist das halt immer einfacher, das als
Eben. Services. Eben, deswegen habe ich das gemeint. Ja. Als Service ist das so schwer. Mhm. Und als wir angefangen haben, war dieses Thema, ja, wir machen jetzt, ich sag mal, Keywords und Google-Marketing und sowas, ne? Das war State of the Art, weil das haben auch andere so gemacht. Ja, also das haben alle so gemacht und das haben selbst Hochschulen so gemacht. Und wir haben immer gesagt, wir müssen uns davon absetzen und andere Suchbegriffe wählen und andere Keywords wählen, um nicht gegen diese ganzen Player zu konkurrieren, weil wir ja auch einen ganz anderen Ansatz haben. Wir sind ja nicht in der Orientierung, wir sind eher in der Bewerbung. Und ja, das fand ich halt sehr spannend, dass dann so große Player mir das gesagt haben und gesagt haben, ja, wir gehen da jetzt komplett von weg. Das macht für uns keinen Sinn mehr. Ja, das frisst nur Geld. Wir müssen langfristiger denken, so wie du es richtig gesagt hast, und zukünftige Generationen übers Gedächtnis kriegen und nicht über den extra Euro, den du ausgibst. Und das fand ich ein krasses Statement, muss ich sagen.
Na klar. Nee, finde ich wirklich eine spannende Sache. Wie gesagt, es ist bei Marketing sowieso, gerade im digitalen Marketing, ein konstantes Gucken, was für neue Plattformen gibt es, was machen Konkurrenz und so weiter und so fort. Also du bist da sowieso dauerhaft im Wandel. Und auch so, würde ich mal sagen, haben wir heute mal ich sag mal, unsere Hörer ein bisschen abgeholt und gezeigt hier, auch bei uns ist dauerhaft was im Wechsel und einfach auch, ich sag mal, da wir jetzt die ganze Zeit eh im Tagesgeschäft untergehen, war das mal ein erfrischendes anderes Thema wieder, wie eine unserer alten Folgen, wo wir uns mal ein Thema vorgenommen haben. Finde ich schön, finde ich cool, aber hier so ein bisschen eine Diskussion zu haben. Und beim nächsten Mal gibt's dann wieder irgendwelche Neuigkeiten, was denn so in den 2 Wochen passiert ist.
Was ist passiert?
So, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer starten wir in dieser Kategorie mit dem Krieg gegen die Ukraine. Wir haben jetzt ganz frisch gemeldet bekommen, dass es Drohnenangriffe in der Nacht vom 10. März gab, also gestern, oder von gestern auf heute. Und hier wurde das Land im Osten und Süden erneut angegriffen. Wirtschaftsminister Habeck hofft, dass die im US-Kongress blockierte Ukraine-Hilfe bald freigegeben wird, weil wir eben sehen, dass diese Angriffe immer weitergehen. Und was ich jetzt in diesem Zusammenhang ganz spannend finde, ist, dass einerseits die US-Regierung oder der US-Kongress das blockiert, andererseits der Papst der Ukraine nahelegt, die weiße Fahne zu hissen. Das ist mal ein spannendes Statement. In seinem Zitat nach geht es eben darum, in Verhandlungen mit Russland zu gehen, bevor es quasi noch schlimmer wird und damit quasi ein Ende des Krieges auszuhandeln. Das weiß ich nicht, bin da immer noch ein bisschen skeptisch gegenüber. Ne? Wir reden da immerhin von einem Land, das einfach überfallen wurde, das dann einfach hingehen soll und irgendwie ein Ende auszuhandeln. Ich glaube nicht, dass das so einfach wird. Andererseits auch nicht ganz so einfach ist, was Emmanuel Macron, der französische Präsident, reingeworfen hat in diese Thematik, in die Diskussion. Nämlich das Thema Bodentruppen. Vor knapp 2 Wochen hat er nämlich seine europäischen Partner mit dem Satz aufgeschreckt, dass man nichts ausschließen dürfe, wenn es um die Unterstützung der Ukraine gehe. Also auch nicht die Entsendung der Bodentruppen. Wir reden da also von NATO-Bodentruppen. Der polnische Außenminister, der fand das eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, gut, der ist auch direkt an der Grenze zu der Ukraine. Ich glaube, der denkt da auch so ein bisschen über seine eigene Haut nach. Während natürlich allen voran Olaf Scholz sich dagegen wehrt. Aber auch andere europäische Partner sind jetzt bei Bodentruppen noch etwas zurückhaltender. Ich meine, weil das würde natürlich dann auch einen direkten Kriegseingriff, eine Kriegsbeteiligung nach sich ziehen. Und ihr habt es auch alle mitbekommen, wir streiten weiterhin über verschiedenste Waffen, die geliefert werden sollen. Jetzt aktuell ist es der Marschflugkörper Taurus, der die deutsche Politik spielt. gespaltet. Großbritannien hat jetzt hier einen Ringtausch als mögliche Lösung ins Gespräch gebracht, aber auch dieser Vorschlag passt nicht allen, auch hier wieder vor allem Deutschland nicht. Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt nämlich rigoros die Taurus-Lieferung aus, seiner Meinung nach nämlich mit der Begründung, dass es ja genutzt werden könnte, um dann auch russischen Boden anzugreifen und dass es deutsche Bundeswehrsoldaten bräuchte, die diese Geschütze quasi konfigurieren und dann auch den Ukrainern beibringen zu benutzen. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, wie das war mit diesem abgehörten Gespräch. Da konnten wir ja alle draus ableiten, dass das nicht der Fall ist. Also ist jetzt auch so ein bisschen in der Bredouille, ne? Also ja, weiß nicht. Ich bin diese ewigen Diskussionen wegen Waffenlieferungen leid. Ich glaube, wir hätten den Krieg schon längst irgendwie entscheidend beeinflussen können, wenn wir das Ganze mal ein bisschen dedizierter angegangen wären. Aber so hat jeder seine eigene Meinung, ne?
Was sagst du zu den Abstimmungen im Bundestag? Also wenn eigene Ampelmitglieder gegen den Antrag und für einen Oppositionsantrag stimmen, da bricht doch alles auseinander, oder?
Ja. Das Problem ist ja, wir haben ja eh in dieser Ampelkoalition Diskussionen bezüglich der Herangehensweise, was diesen Krieg angeht. Wie gesagt, ne, allen voran die SPD mit Olaf Scholz eben, die sich da total gegen weigern. Die Grünen haben sich ja um 180 Grad gedreht. Du weißt, die haben ja im Bundestagswahlkampf noch plakatiert, keine Waffen in Kriegsgebiete und sind jetzt quasi die Speerspitze neben Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP.
Hat Söder aber auch.
Ja.
Söder hat vor ein paar Monaten gesagt, nein.
Ja, Söder ist wie ein Fähnchen im Wind, der dreht sich die Der dreht sich die ganze Zeit so, wie er es gerne hätte. Also ich kann schon verstehen.
Ja, ist halt Mitglied der Union.
Ja, ja, also klar. Also, aber ich kann schon verstehen, warum beispielsweise Marie-Agnes Strack-Zimmermann da dagegen gestimmt hat, weil sie eben der tiefsten Überzeugung ist, dass das Schwachsinn ist.
Ja, das ist Prinzipien.
Das sind Prinzipien, ja.
Sollte unser Bundeskanzler auch haben. Also wenn der halt sagt, nein, auf keinen Fall, dann darf es jetzt auch keinen Ringtausch geben.
Ja, klar.
Ja, also ne, auch egal, wie ob du dafür bist oder dagegen, wenn ein Bundeskanzler eine Aussage tätigt und das sollte er mal erklären, weil erklären ist jetzt nicht seine Stärke, ja, und dann dazu steht und sagt, das ist meine Überzeugung und das ist mein Prinzip, okay.
Ja, absolut. So. Er müsste halt vielleicht einfach mal.
Es wird jetzt halt wahrscheinlich doch kommen und dann.
Ja, er müsste halt vielleicht mal begründen und zwar richtige Gründe liefern und nicht die ja schon widerlegt wurden. Ja, wie gesagt, mit diesem abgehörten Gespräch von den Bundeswehrsoldaten konnte man ja explizit hören, dass da kein deutscher Bundeswehrsoldat in die Ukraine muss und das Leuten beibringen muss, dass da keine Konfiguration von deutschen Soldaten vorgenommen werden muss. Und das waren ja alles Argumentationen, weshalb Olaf Scholz gesagt hat, keine Lieferung. Also er müsste schon dann jetzt quasi einen validen Grund geben. Ne?
Es gibt noch eine andere, ich sag mal, einen anderen Gedanken. Der wurde auch jetzt irgendwie in irgendeiner Talkshow, glaube Maischberger oder so, aufgemacht. Mhm. Frankreich redet jetzt von Bodentruppen, um auch so ein bisschen zu kaschieren, dass sie bisher ja kaum was geliefert haben. Ja? Also Deutschland ist nach USA das Land, das am meisten in die Ukraine liefert. Die anderen europäischen Länder machen nicht so viel und Frankreich erst gar nicht.
Ja, klar.
So. Und jetzt hat Scholz einfach Angst, dass vielleicht da auch im November ein neuer Präsident Trump gewählt wird und er dann am Ende alleine gegen Russland steht. Was nicht gehen kann, weil wir Bündnismitglied NATO sind und wir niemals einen Krieg alleine gegen Russland führen.
Ja.
Aber rein symbolisch hat er Angst, dass er zum Kriegskanzler wird. So die Aussage des Journalisten. Ich gebe es nur wieder. Ja? Und das ist ja dann auch irgendwie plausibel, weil ich glaube, die Entscheidungen, die der Typ treffen muss, die willst du nicht treffen. Deswegen auch hohen Respekt dafür.
Absolut,
aber
ja,
erklär es doch bitte.
Genau.
Sag doch, stell dich hin und sag, wir müssen vermeiden, dass das passiert. Ja. Fertig.
Ja. Ja, also wie gesagt, wir kritisieren jetzt schon seit Beginn dieser Bundesregierung, dass Olaf Scholz es nicht so ganz mit der Kommunikation hat. Und deswegen, ich hoffe mal, dass sich das ein bisschen bessert. Aber die Argumente sind halt dann einfach schwach, wenn sie halt irgendwie einen Tag später widerlegt werden. Dann auch noch auf so eine bescheuerte Art widerlegt werden. Mhm. Aber ja, am Ende, wie du sagst, für Prinzipien stehen, finde ich auch gut, wenn die Begründung dahinter ja auch d'accord geht. Schwierig.
Ja, bleiben wir in der Kategorie schwierig und gehen wieder in Nahost, wo der Krieg weiter tobt. Wir fangen gleich ziemlich heftig an. Nach dem Tod vieler Palästinenser bei der Ankunft von Hilfslieferungen in Gaza-Stadt sind die Forderungen nach einer Waffenruhe international lauter geworden. Und der Druck auf Israel steigt enorm. Israel soll aufklären, warum es bei einem Ansturm auf Hilfsgüter in Gazastadt zur Katastrophe gekommen ist. Vor allem Deutschland und die USA drängen auf Antworten. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es gibt da auch ein Aufnahmevideo, wie ein Bus mit Hilfslieferungen kommt und Palästinenser sich darum scharen, um die Hilfsgüter zu bekommen. Dann ist eine Massenpanik ausgebrochen. Die israelische Armee hat behauptet, sie hätte nur in die Luft geschossen, um Warnschüsse abzugeben. Es wurden aber viele Menschen durch Schüsse auch getötet. Mhm. Also sie haben sie nicht nur in die Luft geschossen, sondern ganz offensichtlich auf Menschen. Ja. Und jetzt läuft da eine große Aufklärung.
Absolut, ja.
Hilfsgüter sind dringend notwendig, denn mehr als eine halbe Million Menschen im Gazastreifen sind den UN zufolge vom Hungerstod bedroht. Mhm. Die Appelle, mehr Hilfen zuzulassen, mehren sich ständig. Doch in Israel sagen manche, das wäre das Todesurteil für die Geiseln.
Hm.
Rund 38.000 Mahlzeiten haben die USA in den vergangenen Tagen aus der Luft abgeworfen mit Fallschirmen. Vielleicht hast du das auch gesehen. Das ist unglaublich, wie das aussieht. Wer so ein Paket bekommt, hat Glück gehabt. Denn nach Angaben der Vereinigten Nationen sind weit mehr als 500.000 Menschen im Gazastreifen vom Hungertod bedroht. Das ist schon heftig, ne? Also wenn du überlegst, wie viel, also es sind anscheinend auch schon 15 Babys oder 15 Kinder verhungert, ne? Also die Menschen essen wirklich die Blätter von den Bäumen. Es gibt da so einen Influencer? Es gibt da so einen Typ, ein junger Mensch aus Deutschland auch, der immer wieder nach Gaza reist, um seine Familie zu besuchen und dokumentiert dort auf Instagram seinen Aufenthalt und ist dann so in einem Haus. Und plötzlich schlägt eine Rakete drei Häuser weiter ein und du hörst halt richtig, wie die ankommt und explodiert. Und er zuckt nicht mal, weil er sagt, das ist hier einfach normal.
Ja. Weißt du, so, der war bei Lanz letzte Woche.
Krass. Ja. Richtig, du hast recht. Ja. Richtig, richtig krass. Also absolut. Wahnsinn. Ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen, was da eigentlich los ist. Seit Kriegsausbruch im vergangenen Jahr hat der Washington sich als engster Verbündeter Israels lange gegen das Wort Waffenruhe gewandt und hat auch drei Vetos gegen entsprechende UN-Resolutionen eingesetzt. Aber jetzt drängt der US-Präsident Joe Biden auf eine vorübergehende Waffenruhe. Mhm. Da merkst du auch, wie sich die, ja, sag mal, Themen verschieben,
ja,
na, und du irgendwann auch nicht mehr hinter so einem Vorgehen stehen kannst.
Ja.
Zuvor hatte das Wall Street Journal berichtet, dass die Gespräche der Vermittler Ägypten, Katar und USA heute in Kairo weitergehen würden. Dem Bericht zufolge hält die islamistische Hamas an ihrer Forderung nach einem Waffenstillstand und Abzug der israelischen Armee aus Gaza fest, ist aber zu weiteren Verhandlungen bereit. Die arabischen Unterhändler planten, auf eine zunächst kürzere Feuerpause vor zwei Tagen zu Beginn des Ramadans zu drängen, hieß es. Jetzt ist immer die Frage, wie weit kannst du mit diesen Terroristen verhandeln oder wie viel? Was kannst du glauben, was kannst du nicht glauben? Fakt ist auf jeden Fall, dass da unmenschliche Dinge passieren.
Ja.
Und es gibt jetzt auch Videos, die ich auch gesehen habe von der israelischen Armee, die da wirklich auch verhöhnend rumläuft und Videos macht, wie sie sich eine Zigarette anstecken und im Hintergrund gehen drei Häuser in die Luft, ja, und lachen dann. Und das als, ich sag, und das ist auch den Israelis ein Dorn im Auge, weil die ja von sich immer behaupten, sie hätten die ethischste Armee der Welt.
Ja, du hast halt die Extremisten auf beiden Seiten. Das ist halt das Problem.
Ja.
Ne? Und so, wie du sicherlich in der israelischen Armee Leute haben wirst, die es total geil finden, eben dann statt in die Luft zu schießen, einfach einen der flüchtenden Geiseln irgendwie abzuschießen. So hast du halt auf der anderen Seite.
Und Geiseln sind es nicht.
Zivilisten,
sind einfach
natürlich.
Normale Palästinenser, genau. Eher Zivilisten, die an Hilfsgüter wollen. Ja.
Genau, ja, Zivilisten abzuschießen. So hast du halt auf der anderen Seite eine komplette Terrormiliz. Ne? Und das, ich meine, das Problem, das ja auch da ist und weshalb sich das ja auch so lange zieht, sind halt eben diese ganzen Stellungen und Verschanzungen, die machen und die sie halt einfach, also auch die Zivilbevölkerung ja wirklich auch als Schutzschilder nutzen. Dass das aber so eskaliert, hätte, glaube ich, damals auch keiner geahnt und sollte auch wirklich so schnell wie möglich eingestellt werden. Also irgendwie muss das beendet werden, weil das sorgt ja auch
unbedingt,
nicht dafür,
ja,
dass die Palästinenser im Anschluss Israel gegenüber wohlgesonnener sind. Ne? Also unabhängig von der Propaganda.
Nicht nur Palästina. Ich meine, die ganze Welt guckt mittlerweile mit komischem Auge auf Israel. Ne? Also dieser Angriff war am 7. Oktober war barbarisch und Israel hatte auf jedes Land der Welt hätte da reagiert. Ja. Stell dir mal vor, das wäre in Deutschland oder in USA. Ja, die hätten dieses Land niedergebombt, ja. Aber es ist halt dann schon eine Frage von Relationen. Also, weißt du, ich meine, ich kann das nicht beurteilen. Keiner von uns kann das beurteilen. Und das sind ja immer noch ganz viele Geiseln auch in Israel, was übrigens auch die israelische Bevölkerung total fertig macht und sagt, die eigene Regierung muss dafür sorgen, dass unsere Geiseln nach Hause kommen. Ja. Und alles zusammenzuschießen bringt da nichts. So. Keine Ahnung, wir können das nicht beurteilen. Wir wissen auch nicht, was in den Köpfen da vorgeht. Wir sehen einfach nur die Bilder und es ist schrecklich. Ja, es ist einfach nur schrecklich.
Ist wirklich irre. Deswegen, also du sagst halt, ne, wir können es selbst nicht einschätzen, was da proportional ist, vor allem wie man da eben am cleversten vorgeht, weil wie gesagt, ne, wenn die sich halt da einfach vertunneln, wenn die Krankenhäuser als Schutzschilde benutzen, wie willst du halt vorgehen, ohne die Zivilisten zu töten? Aber das, was halt drumherum passiert, das ist ja das Schlimme. Ne? Also du kannst das andere, kannst du, ich sag mal, noch als Resultate eines Krieges oder einer taktischen Militäroption sehen, ne? wenn dann eben doch das Haus nebendran mitgetroffen wird, aber wenn halt wirklich auf flüchtende Zivilisten und sowas geschossen wird, das ist eine andere Sache. Ne? Absolut.
Ja.
Kommen wir hier nach Deutschland. Die etwas Älteren unter euch dürfte der folgende Begriff, die RAF, tatsächlich noch etwas aussagen. Das ist die Rote Armee-Fraktion, war eine linksextremistische Gruppe. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass eine der letzten Mitglieder dieser Terrororganisation, Daniela Klette, festgenommen wurde letzte Woche. Und gestern, also Samstagabend, haben sich Hunderte von Menschen in Berlin versammelt und sich mit dieser festgenommenen Daniela Klette solidarisiert. Ja? Innenministerin Nancy Faeser kritisierte die Demo natürlich scharf, denn die RAF hat insgesamt 34 Menschen brutal ermordet. Da gibt es also nichts, und zwar gar nichts zu verklären, sagte die SPD-Politikerin. Und wie die Polizei dem RBB mitteilte, haben sich Demonstrierende vereinzelt vermummt, pyrotechnisch gezündet, also klassisches linksextremistisches Vorgehen, ja, so kennen wir es auch von den Hools. Und laut Angaben der Polizei handelt es sich natürlich bei den Demonstranten dann um Mitglieder der linksextremistischen Szene. So wurden auch einige Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ich würde also sagen, klassischer Samstagabend in Berlin. Die haben ja auch schon des Längeren ein etwas größeres Problem, was linksgeneigte Demonstranten angeht. Ja.
Ja. Auch witzig, ne? Dass das einfach mal so plötzlich wieder aufploppt.
Ja.
Wir gehen noch mal raus aus Deutschland und gehen rüber nach Amerika, beziehungsweise in die USA, wo Präsident Joe Biden wohl die wichtigste Rede seiner Amtszeit gehalten hat. Mhm. Und zwar die Rede zur Lage der Nation. Dort musste Biden vor allem zeigen, dass er fit genug für weitere 4 Jahre ist. Und das war sehr lustig, weil republikanische Medien beziehungsweise konservative Medien haben mit Schlagzeilen getitelt wie "He's still alive". Er hat es überlebt. Ja. Mhm. Und ja, es ist immer die eine der wichtigsten Reden und das ganze Welt guckt immer darauf, was der Präsident dort von sich gibt. Es ging natürlich um die großen Wahlkampfthemen, Ukraine, Nahost, Migration. Er versicherte, Russland weiter die Stirn zu bieten und natürlich ging es auch immer wieder um den, dessen Namen nicht genannt werden darf, sein Vorgänger Trump. Das fand ich immer sehr lustig, um da mal die Harry Potter-Kurve zu kratzen. Er hat ständig über Trump gesprochen, ohne ihn zu erwähnen. Mhm. Ja, also jeder wusste, was gemeint war. So verurteilte Biden explizit dessen Aussagen zur NATO und der eigenen Migrationspolitik. Trump hatte nur eine Woche nach seinem Amtsantritt Einreiseverbote für Menschen aus mehreren überwiegend muslimisch geprägten Ländern verhängt und damit weltweit Entsetzen ausgelöst. Der Republikaner hatte außerdem illegal in die USA gelangte Familien für die gesamte Dauer ihres Asyl- oder Einwanderungsverfahrens in Gewahrsam nehmen lassen, was natürlich auch für großen Schock sorgte. Mhm. Thema NATO, da haben wir ja auch mitbekommen, was er gesagt hat, na, dass wenn die NATO-Staaten nicht ihren Beitrag zahlen, dann würde er Russland sogar ermutigen zu tun, was auch immer sie tun wollen. Ja. Denn es geht auch darum, seinen Beitrag zu leisten, Trumps Aussagen. Ja, ist nicht so ungefährlich, weil wir vor einer Wahl stehen. Du kommst jetzt gleich zum US-Wahlthema, wo es wohl danach aussieht, dass die beiden wieder gegeneinander antreten.
Leider Gottes. Du sagst es genau. Es liegt nun an Donald Trump, könnte man sagen. Wir hatten es ja beim letzten Mal noch drüber gehabt, dass Nikki Haley trotz ihrer ganzen Niederschläge dran festgehalten hat. Und ich meine, ich hatte sogar das US-Thema, US-Wahlthema gehabt und meinte noch, es steht ja der Super Tuesday an. Und naja, der Super Tuesday, der ist vorbei. Und es waren 15 Bundesstaaten. Und naja, es war ziemlich absehbar, dass es kein Wahlthriller werden würde. Joe Biden und Donald Trump wussten, dass sie mangels starker Gegenkandidaten sicher siegen würden. Ne? Und so kam es heraus. Ich glaube, Nikki Haley hat in einem einzigen Bundesstaat gewonnen und alle anderen verloren. Und hat sich natürlich dann im Anschluss daran aus dem Rennen gezogen. Das heißt, es ist halt wirklich jetzt nur noch Donald Trump. Und damit wird es wohl auch höchstwahrscheinlich, wie du sagst, zu dieser Neuauflage zwischen Trump und Joe Biden kommen, was ich persönlich für kein gutes Duell und auch kein, also keiner der beiden als gute Kandidaten für die USA und damit die Weltpolitik halte. Weil wie du sagst, bei Joe Biden muss man die ganze Zeit damit rechnen, dass er gegebenenfalls irgendwie bei einer Rede umkippt. Und naja, Trump ist jetzt auch nicht so viel jünger, ne? Der versucht sich immer so ein bisschen zu präsentieren, aber der hat auch nur ein paar Jahre weniger auf dem Buckel und ist genauso wenig eigentlich dafür gedacht. Mal ganz davon abgesehen, naja, was man von seiner damaligen Amtszeit und auch von seinen ganzen Aussagen jetzt halten soll, ne? Also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Wir hatten ja letzte Woche, beziehungsweise vor zwei Wochen gesagt, dass noch Kandidaten wie Michelle Obama mal im Raum standen, ne? Und solche Sachen, die sich jetzt aber ganz offensiv dagegen ausgesprochen hat und gemeint hat, nein, sie wird nicht antreten. Die ist also raus. Ja. Und alle anderen möglichen Kandidaten der Demokraten auch.
Ja.
Das heißt, es ist wohl Biden. So. Ja. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so ist. Wird ja, glaube ich, im Juli oder August festgelegt, ne? August sind, glaube ich, die Demokraten dran. Das heißt, da bin ich wirklich mal gespannt. Und dann beginnt der Wahlkampf. Ja, und deswegen schauen wir einfach mal, was passiert. Es wird auf jeden Fall ultra spannend. Ja. Sehr, sehr spannend. Vor allem guckt die ganze Welt da drauf.
Ja, absolut.
Ja, ein Putin guckt da drauf. Wir gucken da drauf. Es wird ein abgefahrener November.
Absolut.
Aber für uns natürlich super, weil wir natürlich super viel Gesprächsstoff
eben,
haben.
Eben.
Kommen wir zum Abschluss zu unseren berühmten Chianti und Riesling Wirtschaftsnews oder wie Mino immer nennt, Compounder Wirtschaftsnews. Fangen wir an mit der Deutschen Bahn. Gibt es neue Gespräche oder neue Streiks? Die Deutsche Bahn will im festgefahrenen Tarifkonflikt mit der Lokführergewerkschaft GDL einen neuen Anlauf für Verhandlungen nehmen. Zuvor hatte GDL-Chef Wieselski mit Wellenstreiks, also unangekündigte Streiks, gedroht. Da gab es doch diese krasse Aussage, also die wollen doch diese 35-Stunden-Woche, ja, ne? Und angeblich wurden ihm ja 36 Stunden zugesagt und er hat dann im Nachgang gesagt, das hat er gar nicht mitbekommen oder nicht verstanden oder so und hat dann direkt Streiks angedroht.
Ja.
War das nicht irgendwie
ja,
so?
Ja, also es wurde zumindest so kommuniziert und wenn das wirklich so war, dann wirklich, dann ist mein Bild bitter über ihn einfach nur noch verfestigt, ja.
Ja, also ich bin mal gespannt. Ich wollte dich ja, habe ich dir ja vorhin gesagt, wollte dich ja besuchen kommen am Dienstag an deinem Geburtstag, dass du ja dann schön hast platzen lassen, weil du in Schiedsrichtertätigkeit bist. auf jeden Fall hatte ich aber extrem Angst, dass ich gar nicht hinkomme wegen den ganzen Streiks. So, ne? Und ich habe jeden Tag meine App gecheckt, was ist denn da jetzt los? Aber Wellenstreiks sind, wie gesagt, unangekündigt ja, und können auch einfach am Montag dann ausgeführt werden. Und dann kommen die einfach nicht zur Arbeit. Dann wäre ich dann halt auch da gestanden und hätte gedacht, na, schade.
Ja, und fliegen hättest du ja auch nicht können, weil die Lufthansa streikt jetzt auch. Also
die kommen wir gleich. Kommen wir gleich dazu. Laufen ist auch
Option. Alles, ja.
Laufen.
Joggen.
Ja. Genau. Es entstand einen großen Schaden für Tesla. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Nach Brandanschlag auf einen Strommast von Unbekannten stand die Fabrik in Grünheide, das in Brandenburg liegt, weiter still. Kommende Woche sei eine weitere Demonstration gegen den Ausbau des Werks geplant. Der Tesla-Chef Elon Musk hat sich auch geäußert und nannte die Täter entweder die dümmsten Ökoterroristen der Welt, Zitat, oder Marionetten derer, die keine guten Umweltziele haben.
Jo.
Ebenfalls Zitat.
Voll gut.
Ja. Spannend auf jeden Fall. Kommen wir zu dem Thema zum Abschluss, was du gerade schon erwähnt hattest. Das Bodenpersonal hat den Streik bei der Lufthansa beendet und den Flugverkehr wieder aufgenommen. Trotzdem warnt die Fluggesellschaft vor weiteren möglichen Ausfällen. Mhm. Kann also sein, dass in den nächsten Tagen oder auch in der nächsten Woche weitere Streiks aufkommen. Ist auf jeden Fall spannend, wenn die Bahn und die Fluggesellschaften gleichzeitig streiken. Wobei, man hätte ja auch andere Fluglinien nehmen können.
Natürlich.
Ne? Lufthansa fällt dann halt
weg. Aber das wäre dann letzte Woche ziemlich spannend gewesen hier in Köln, weil wir hatten Dienstag, Mittwoch hat die KVB gestreikt, also kein öffentlicher Nahverkehr. Mhm. Donnerstag, Freitag die Bahn und dazwischen halt auch noch das Flugpersonal. Das heißt, du konntest eigentlich gar nicht aus Köln weg, außer mit dem Auto. So viel zu dieser ganz tollen Verkehrswende, die wir am Plan sind. Ach, ich liebe es.
Hammer.
Ich liebe es. Ja, ihr seht mal, Leute, ne, da ist doch auch wieder in den letzten zwei Wochen ziemlich viel angefallen. Vieles, das nicht ganz so schön ist und eigentlich nichts so Schönes. Ne? Wir haben gar nichts Tolles heute zu berichten gehabt.
Haben wir nie. Bei was ist passiert.
Aber immerhin ist ja das Schöne, dass wir hier zusammensitzen und euch darüber berichten können.
Wir müssten mal in Zukunft einführen, dass wir ein Thema, bei was ist passiert, dass es immer positiv ist.
Good News.
Also wir müssen eine gute Nachricht müssen wir finden, egal wie lange es dauert, diese rauszufinden. Hm? Wir müssen sie finden irgendwie.
Gute Nachricht für heute. Ich hatte ein ganz tolles Frühstück gehabt.
Wow, das ist doch toll. Ja. Das nehmen wir so
mit. Nehmen wir so mit, oder?
Danke, Mino.
Gerne.
Ja.
Was treibt euch um?
Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst es ganz genau, das ist jetzt der letzte Teil des Podcasts, mein Lieblingspart. Und deswegen verlieren wir nicht weiter viel Wörter. Paula, meine Liebe, du grinst schon so schön. Was treibt dich denn gerade um?
Ja, ich habe mal wieder ein schönes Verschwörungstheorie-Thema mitgebracht. Nee, wir haben doch dieses Jahr zwei tolle Sportereignisse wieder in dieser Welt. Eins bei uns sogar hier im Land, die Europameisterschaft, wo ich mich persönlich extrem drauf freue. Ja. Endlich wieder Fußball im eigenen Land, international. Deutschland steht gut da. Wir werden auf jeden Fall Europameister. Hammer, ja?
Mhm. Ja, also bis auf das Letzte stimme ich dir zu.
Das war die Verschwörungstheorie, Spaß. Auf jeden Fall ist danach, kurz im Anschluss, ist ja die Olympia. Mhm. Die Olympiade in Frankreich, ne? Und beide Ereignisse sind ja immer großes Spektakel, alle Augen darauf gerichtet, alles andere ja irgendwie ausgeblendet. Und darum geht es auch bei meinem Thema. Wie du weißt, tauche ich manchmal ab in die tiefen, dunklen
Ecken des Internets.
Themengebiete der, ich sag mal, Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger, Rechtsradikalen, um AfD und sowas, um einfach mal zu verstehen, ich will nur verstehen, wie die auf ihre Punkte kommen. Ja, was ist da der Antrieb, was ist der Hintergrund?
Das würde ich auch sagen, wenn ich diesen Theorien frönen würde. Ich mach das nur, um das zu verstehen, wirklich.
Nein, ich verurteile das ja. Ich verurteile es ja zutiefst und bin extrem anderer Meinung. Aber du hast es mich immer gelehrt, hör denen mal
richtig
zu.
So. Richtig so. Ja.
Also, absolut. Das mache ich jetzt. Jetzt kriege ich wieder einen auf den Deckel.
Ich wollte dich nur ein bisschen ärgern. Du weißt das doch. So, das ist doch also unsere Beziehung hier.
Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich verachte alles, was diese Leute sagen. Fertig.
Toll. Bin komplett klasse. Jetzt haben wir 50% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer verloren. Danke.
Genau. Deine Oma oder so. Nein. Grüße gehen raus.
Die arme Omi.
Also, worauf ich hinaus will, ist, diese zwei Sportereignisse wurden wieder Thema in diesen Kreisen. Mhm. Ganz genau möchte ich jetzt nicht hier herausheben, was das für Kreise sind, aber es geht um die Theorie, und ich nenne es eine Verschwörungstheorie, die besagt, dass diese Ereignisse immer dann stattfinden, wenn andere Themen stattfinden, die nicht in die Öffentlichkeit gelangen sollen. Mhm. Beziehungsweise die keine große Aufmerksamkeit erwünscht.
Ja, ja, so. Ja.
Und jetzt haben wir ja zwei davon. Das heißt, richtig viel Zündstoff für Verschwörungstheoretiker. Die sind richtig on fire. Wie stehst du dazu? Mhm. Glaubst du, in dieser Zeit passieren Dinge, die wir nicht mitkriegen sollen? Wir sind alle in unserem Grill, Bierwahn, schönes Wetter. Deutschland gewinnt 18-0 gegen Schottland und wir sind richtig gut drauf. Ja. Und wir kriegen aber nicht mit, dass, keine Ahnung, irgendwo auf der anderen Seite der Welt irgendwas Schlimmes passiert, um viel Geld zu verdienen. Keine Ahnung, irgendwas, ja?
Okay, also ich meine, es ist allseits bekannt, dass immer, wenn irgendwas ansteht, also unabhängig, ob das ein großes Sportevent ist, sondern wenn irgendwie irgendwas Wichtiges ansteht, wo die Leute ihren Fokus darauf schieben, dass dann gerne in Parlamenten Sachen schnell durchgedrückt werden. Aber nicht, ja. Nicht, ja, genau. Nicht um quasi wirklich irgendwie hier das Unwissen der Leute auszunutzen, weil ganz im Ernst, so Leute wie du und ich und all diejenigen, die es wollen und sich informieren wollen, kommen da nicht dran vorbei, weil es ist alles trotzdem öffentlich. Ja, also die machen immer so, als wären das dann so geheime Treffen, wo die das entscheiden. Was für ein Schwachsinn. Ihr könnt auf der Seite vom Bundestag, ihr könnt die Plenardiskussion euch angucken, ihr könnt mit einer Liste euch anschauen, wer hat wie bei welcher Abstimmung, wenn es eine namentliche Abstimmung ist, entschieden. Na, also es ist alles transparent nachzuschauen, kann man sich alles anschauen. Es wird natürlich immer gerne gemacht, wenn es dann so um so Steuerkrams geht, weil dann natürlich gerade die Presse mit anderem Kram beschäftigt ist. Aber wie gesagt, die Leute, die es wissen wollen, die kriegen die Informationen und die Presse berichtet so oder so drüber. Die Leute blenden es halt dann gerne aus, weil sie sich mehr auf Fußball konzentrieren wollen. Aber sicherlich ist das nicht eine, also sind die Dinger nicht geplant, um dann was durchzudrücken, weil diese Verfahren, die sind ja Jahre vorher. Also, dass die Europameisterschaft 2024 in Deutschland stattfindet, das war vor 5 oder 6 Jahren, ist das entschieden worden. Da hat keiner eine Pandemie zu der Zeit irgendwie im Kopf gehabt. Da hat keiner gedacht, dass wir jetzt 2 Kriege haben, die am Brennen sind. Das ist, also, da muss man schon so.
Ja, aber darum geht's ja nicht. Es geht ja ums Andersrum. Es geht ja darum, dass gewisse Themen jetzt, also vielleicht aufgeschoben werden, bis die Turniere dann stattfinden, um dann diese Themen zu bearbeiten und nicht so viel, natürlich geht es nie um Nullwind, sondern wenig Wind zu machen, ja? Klar. Also, wie du schon richtig gesagt hast, Journalisten, Interessierte wie wir, werden das mitkriegen, aber es geht ja um die breite Masse.
Natürlich.
Es geht ja um die Wählerschaft, ne?
Natürlich,
und da gibt es sicher viele und ich mich eingeschlossen, die dann sagen, hey, ich habe jetzt 4 Wochen die Europameisterschaft im eigenen Land, lass mich mit allem in Ruhe, ich will nichts von Taurus wissen, ich will sehen, ob Waldemar Anton in der Innenverteidigung spielt. Ja. So, nee, das will ich sehen.
Das ist klar. Aber dann bist du ja letztendlich auch wirklich selbst dran schuld, wenn du quasi
richtig
sowas verpasst.
Ja,
ne?
Absolut.
Genau.
Absolut.
Aber also was ich meinte mit diesen großen Ereignissen ist ja dann, du weißt doch selber, dass dann natürlich gern, also da wird nicht darüber gesprochen, dass irgendwo eine Steuererhöhung dann durchgekommen ist, sondern die werden dann, Theoretiker werden dann nachher sitzen und sagen, na, habt ihr es mitbekommen? Die haben natürlich die Entscheidung für den Taurus oder sowas.
Ganz,
ne?
Genau.
Und so, und das suggeriert ja quasi, dass wir jetzt, also, dass die Kriege geplant sind und dass das jetzt alles dann da, das meinte ich damit, ne, natürlich. Also das dann,
deswegen
das,
ist es eine Verschwörungstheorie, deswegen ist es nicht belegter Fakt, sondern es geht ja auch darum, dass, guck mal, du hast Anfang Europameisterschaft bis Ende Olympia sind ja fast sind 2 Monate oder sogar mehr, ne, mit Vor- und Nachberichterstattung und so. Das heißt, in dieser Zeit steht die Welt nicht still. Es muss ja weitergehen. Eben. Politisch geht alles weiter. Unsere Politiker arbeiten weiter. Die sitzen ja nicht vor dem Fernseher und denken, oh, heute ist Deutschlandspiel. Lass mal, mach mal Taurus später. Komm, mach mal morgen.
Ja, klar.
Funktioniert so nicht, ja. Und deswegen finde ich das halt sehr spannend, dass diese Dinger, weil es sind dann so Schlagzeilen oder irgendwelche Reels oder so, die dann einfach so sagen, ey, wacht auf, bald ist wieder ein großes Event hier im eigenen Land, das genutzt wird um das und das und das. Ne? Seid nicht blöd, lasst euch nicht veräppeln und so. Und da denke ich mir,
Du, also man muss sich quasi wirklich immer nur so 10-minütige Videos von Ken Jebsen oder Attila Hildmann oder sowas reinziehen. Danach
aber
ist das Hirn aber echt durch.
Ja.
Ne? Also, wirklich.
Ich kann es auch nicht lang. Also es ist wie so ein Unfall, wo man nicht weggucken kann. Kennst du das?
Ja, klar.
Also ich kann mir das immer nur so eine gewisse Zeit lang angucken oder lesen auch, um einfach ein bisschen zu verstehen, warum und wie die auch so viele Follower dann kriegen und so, ja. Auf jeden Fall, ich denke mir dann auch immer, wenn ich mir so ein Reel jetzt aber angucke, dann ist das ja auch wieder gut für die, weil die mehr Aufrufe kriegen.
Ja, natürlich,
deswegen
klar.
Lese ich mir lieber irgendwelche Texte durch oder so. Aber auf jeden Fall ist es für mich echt eine Faszination.
Absolut.
Nennen wir es so. Es ist eine Faszination. Und da kam halt jetzt immer wieder dieses Thema auf. Werden große Ereignisse Brot und Spiele. Du gebt dem Volk Brot und Spiele und sie vergessen alles andere.
Ja,
das war damals schon das römische Credo. So. Und das ist nichts anderes. Die Gladiatoren stehen wieder in der Arena und das Volk jubelt mit Bier und Bratwurst in der Hand.
Ja, klar.
Und die Demokraten machen, was sie wollen. So ist ja quasi die Aussage.
Natürlich, natürlich. Ja, also dass das psychologisch funktioniert, das will ich gar nicht ausschließen. Aber die können doch alle ganz froh sein dann, diese ganzen Verschwörungstheoretiker, dass dann endlich wieder Deutschlandflaggen hängen. Ja, das ist doch der einzige Zeitpunkt im Jahr, wo man mal ein bisschen Nationalstolz zeigt. Ja, das ist doch für die ganz toll.
Einigkeit und Recht und Freiheit, Freunde. Ja. Es geht wieder los. Wir sind wieder Schwarz-Rot-Gold unterwegs. Hammer.
Nur Rot und Gold für die Schwarzen.
Ich freue mich auf jeden Fall und lasst mich in Ruhe mit irgendwelchen Taurus-Lieferungen. Ich will Deutschland sehen. Und zwar richtig gut. So, wir werden dieses Jahr Europameister, ob du willst oder nicht.
Ja, reden wir dann Ende Juli nochmal drüber.
Okay. Mino, mein Lieber, zum Abschluss.
Ja.
Was treibt dich um?
Also von mir gibt es keine Verschwörungstheorie, von mir gibt es auch heute kein politisches Thema. Mich treibt aktuell die Planung meines Urlaubs um. Und ich sitz jetzt schon eine ganze Weile mit Hanna, meiner Freundin, zusammen daran, den Urlaub final zu planen. Hotels und so ist alles schon geklärt, weil das sollte man ja frühzeitig machen. Wir fahren ja im Juni für 2 Wochen nach und durch Italien. Das wollte ich schon seit Jahren mal machen, weil du als Italiener selbst natürlich immer nur zu deiner Familie runterfährst. Das heißt, ich habe außer Ciro unten in Kalabrien von Italien noch nicht großartig was gesehen, außer Modena, wo wir immer übernachtet haben auf dem Weg. Das war's aber. Und diesmal machen wir wirklich so eine ganze schöne Rundreise, starten in Turin, über Bologna, Genua, Rom, Florenz, Siena, also ganz, ganz schön.
Herrlich.
Am Ende in Venedig als letzter Stopp. Und da sind wir jetzt gerade dran, haben uns ganz tolle Hotels rausgesucht, machen ein Wochenende zwischen Siena und Florenz in der Toskana. Sind wir auf so einem Weingut dann quasi drin, das ist ein altes Kastell. Man da einfach quasi 2 Tage Ruhe. Haben uns so richtige schöne Premium-Zimmer rausgesucht mit Whirlpool und allem drum und dran und so einem geilen Blick über die Weinberge. Und das sind wir jetzt gerade am Planen. Und was mich daran so umtreibt, ist, rauszusuchen, was man sich dann da alles anschauen geht, ist gar nicht so einfach. Gerade als wir Rom und Florenz zum Beispiel geplant haben, in Rom sind wir am längsten, 3 Übernachtungen, also fast 4 Tage. Und ey, also da kannst du ja, also selbst 4 Tage ist ja im Prinzip zu wenig, weil da hast du ja an jeder Ecke irgendwas, das man sich anschauen kann und muss dann auch noch wirklich planen, an welchem Tag bist du da. Hanna meinte gestern Abend noch, sie hat gerade ein Instagram-Reel, die wird gerade voll gespammt von Tipps in Rom und so, weil sie sich einmal so ein Reel angeschaut hat und seitdem kriegen wir die ganze Zeit so Sachen angezeigt. Zum Beispiel gestern noch gesagt, wir müssen aufpassen, wenn wir zum Trevi-Brunnen gehen, Dienstag, Donnerstag und Samstag ist der leer, weil der gereinigt wird und so. Und dass man also auch da über sowas nachdenken muss und so, ist schon krass und freue mich einfach da schon mega riesig drauf, die ganzen Städte dann endlich mal zu sehen, die man sonst immer nur so aus Erzählungen kennt und das, obwohl man Italiener ist. Und das ist das, was mich aktuell umtreibt. Ich habe nicht mal eine Frage, die ich dir reinwerfen kann, es ist einfach nur, was mich gerade beschäftigt.
Ja, darum geht's ja auch in der Kategorie, finde ich aber super schön, also da bin ich auch mega neidisch, weil wir haben das früher auch mit meinen Eltern immer gemacht, mit dem Auto runterfahren und dann verschiedene Städte angefahren, auch irgendwo mal übernachtet. Rom war ich tatsächlich auch noch nie, deswegen kann ich dir da keine Tipps geben, aber ja, 4 Tage sind schon viel, das siehst du, glaube ich, auch schon das Allermeiste. Aber es geht ja auch nicht nur darum, diese ganzen Sehenswürdigkeiten zu sehen, sondern auch einfach mal die Stadt zu erleben, durch die Straßen zu laufen, diese Atmosphäre mitzubekommen, die ja in jeder Stadt anders ist, ne?
Ja, klar.
Ja, es ist toll, es ist wirklich fantastisch, vor allem, wenn du dann quasi runter Richtung Toskana fährst und diesen Wechsel von Stadt und italienischer Euphorie und Temperament und dann gehst du aber ins Ländliche über, wo dann alles so ein bisschen ruhiger ist. Und, ne? Also Wahnsinn, wunderschön. Also ich bin da sehr, sehr gespannt, was du erzählst.
Oh ja.
Was für Bilder du schickst und zeigst. aber das wird bestimmt super.
Ja, ich freue mich auch schon wirklich drauf. Und das Einzige, wovor ich Angst habe, ist die Waage danach. Weil ich glaube, wir werden einfach 2 Wochen nur essen und trinken.
Ja, aber du kannst ja auch sicher sein, ich meine, ihr stellt euer Auto ja irgendwo ab und
ja,
dann
natürlich.
Lauft ihr durch Rom.
Wir sind die ganze Zeit dann nur am Laufen, ja.
Lauf mal 14, 15 Kilometer am Tag, da darfst du dir abends auch einen Teller Spaghetti gönnen.
Natürlich, natürlich. Aber ich denke mir nur so, weil wir kriegen, wie gesagt, wir kriegen da die ganze Zeit Reels angezeigt oder Hanna kriegt die ganze Reels angezeigt, auch noch von Restaurant-Tipps und allem drum und dran.
Da denkst du, ich habe gar nicht so viel Magenfülle, die du quasi, oder Platz im Magen, den du füllen kannst, ja, mit all den geilen Sachen, die wir da angezeigt bekommen. Also das ist schon fantastisch, aber ja, da freue ich mich wirklich massivst drauf.
Du musst immer einer alten Weisheit folgen, was schon ist, kann nicht mehr werden. So. Deswegen, keine Angst, bist schon fett.
Stimmt.
Kann nicht mehr schlimmer werden.
Hast recht. Ist ja auch Wurscht am Ende. Solange ich satt bin.
Hat Konfuzius mal gesagt, ja.
Das klingt sehr auch nach gut. ihm. Nach ihm oder nach Buddha, einer von beiden. Ja. Jetzt gut, mal Buddha bei die Fische. Ja.
Okay, das war doch ein schönes Schlusswort. Wir sind mal wieder durch für heute. Es hat sehr großen Spaß gemacht.
Absolut, ja.
Wir waren uns wieder sehr viel uneinig und auch oft mal wieder einig. Das war doch auch mal schön zu sehen. Wir haben heute Sonntag, das heißt, wir werden wahrscheinlich im Laufe der Woche wieder veröffentlichen.
Vermutlich, ja.
Oder vielleicht auch nächstes Wochenende, damit wir wieder in diesen Wochenendrhythmus kommen. Müssen wir mal schauen. Und genau, auf jeden Fall bekommt ihr jetzt bald die neue Folge. Beziehungsweise jetzt, wenn ihr das hört, ist sie ja schon draußen. Ja, ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal.
Ja, ich mich auch. Und von daher denkt wie immer dran, like, share, fave und subscribe. Sagt es euren Freunden, wenn sie es nicht sowieso schon wissen. Und wir freuen uns wie immer darauf, von euch zu hören, wie es euch gefallen hat. Wenn auch ihr irgendwelche Wünsche, Anregungen etc. habt, scheut euch nicht davor, euch bei uns zu melden. Wir freuen uns immer darüber. Und würde ich sagen, bis in 2 Wochen, meine Liebe.
Bis dann. Ciao.
Mach's gut.